Technologie mit Diversity. Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Diversity betrifft somit alle.
Willkommen zur Podcast-Reihe OMG mit Diversity. Heute befassen wir uns mit dem Thema Diversity in der Gesundheitsversorgung. Mein Gast ist heute Frau Professorin Teda Borde. Sie kommt von der Universitätsmedizin Berlin, von der Charité. Und herzlich willkommen, Frau Borde. Vielleicht können Sie kurz bisschen erzählen, was Sie so machen, was Sie bewegt und vielleicht Ihre Berührung mit dem Thema Diversity und Gesundheitswesen.
Ja, liebe Frau Friedrich-Phil, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Sie haben mich schon gleich an der Charité angesiedelt, weil ich da mein neues Projekt habe. Ich war aber 20 Jahre lang Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und ich habe in diesem Zusammenhang viele Jahre auch Forschung gemacht zum Thema Migration und Gesundheit und insbesondere zum Thema Migrantinnen und Migranten in der Gesundheitsversorgung und habe in der Zeit auch schon intensiv mit der Charité zusammengearbeitet. An der Alice-Salomon-Hochschule war ich Professorin für Sozialmedizin, Medizinsoziologie und Public Health und ich bin jetzt im Ruhestand, aber ich habe mich noch nicht so ganz beruhigt, denn ich würde jetzt gerne nochmal all das, was wir so in den vergangenen Jahren an interessanten Forschungsergebnissen zutage gebracht haben, auch, sage ich mal so, in die Praxis umsetzen. Und das ist so die Ursache. Wir haben immer wieder auch Probleme bei der Gesundheitsversorgung feststellen können, insbesondere aufgrund von verschiedenen Aspekten der Diversität, ob das jetzt geringe Deutschkenntnisse waren oder Migrationshintergrund oder auch Geschlecht oder Behinderung. Und von daher haben wir gedacht, jetzt muss mal was kommen, wo all das, was seit langem publiziert wurde, jetzt mal praxisrelevant in die Tat umgesetzt werden soll oder wird. Und daher haben wir dieses Projekt Empowerment für Diversität, Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung auf den Weg gebracht und sind sehr dankbar, dass die Stiftung Mercator dieses Projekt für 3 Jahre fördert. Vorher habe ich, vielleicht soll ich das auch noch sagen, ich komme aus der Praxis, ich bin eigentlich Politologin und Gesundheitswissenschaftlerin. Ich habe aber lange Zeit in einer Beratungsstelle für Immigrantinnen gearbeitet, mit dem Fokus auf Frauen und Familien. Und ich möchte sagen, da habe ich auch sehr stark so die Seite der Patientinnen oder auch der Allgemeinbevölkerung gesehen, wo gesundheitsrelevante Aspekte sind, wo auch Versorgung noch verbessert werden kann.
Ja, da haben Sie schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen zu dem Thema Diversity in der Gesundheitsversorgung. Was eigentlich versteht man darunter? Und vielleicht könnten Sie noch ein bisschen mehr erläutern, warum ist das so ein wichtiges Thema, Diversity und Gesundheitsversorgung? Und vielleicht ein bisschen sortieren, was versteht man unter diesen beiden Begriffen, die so zusammen.
Na, mal sehen, ob ich das hinkriege.
Ja, also, das ist ein großes Thema natürlich.
Genau. Man kann ja sagen, dass sich die gesellschaftliche Diversität, wie wir sie heute haben, auch natürlich in der Gesundheitsversorgung widerspiegelt und das nicht nur bei den Patientinnen, sondern auch beim Gesundheitspersonal. Und wenn man jetzt zusammenfassen will, was bedeutet eigentlich Diversität? Diversität ist normal, Normalität. Das ist jetzt nichts Besonderes, sondern jede Gesellschaft zeichnet sich durch Diversität aus, aufgrund von Alter, Geschlecht, soziale Situation, Bildungsgrad, Behinderung, sexuelle Orientierung, Ethnizität, Migrationserfahrung und viele andere Faktoren. Und in unserer Einwanderungsgesellschaft sind natürlich die Aspekte von Migration, Ethnizität nochmal eine besondere Facette der Diversität, die natürlich intersektional mit all den anderen Facetten auch in Wechselwirkung zueinander stehen. So, warum ist jetzt Diversität so wichtig in Bezug auf Gesundheit? Weil einfach diese Diversitätsmerkmale einen Einfluss haben auf gesundheitliche Ungleichheit. Also das heißt, sie machen auch soziale Determinanten von Gesundheit aus. Und viele Studien zeigen seit vielen Jahren, dass zum Beispiel Frauen anders krank sind als Männer. Wir wissen auch, dass weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen geringere Gesundheitschancen haben und wie das eben auch Migrantinnen, Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte häufig eben in der Gesundheitsversorgung und auch in anderen Bereichen, wo es relevant ist, nicht in dem Maße erreicht werden, wie sie erreicht werden könnten und von daher eine schlechtere Gesundheitsqualität oder Versorgungsqualität zu beobachten ist. Ja, es ist ein wichtiges Thema, einerseits aus demografischen Gründen, aber auch aus ökonomischen Gründen, denn wir alle wissen, dass unsere Gesellschaft hier auf die Zuwanderung von Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern aus angewiesen ist. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir im Kontext von Diversität auch Diskriminierungsrisiken mit in den Blick nehmen, die ja häufig auch verbunden sind mit diesen Diversitätsaspekten. Und ein Kriterium davon ist auch sowas wie rassistische Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung.
Ja, Sie haben natürlich erzählt, also wir haben sehr vielfältige PatientInnen in unserer Gesellschaft durch Migration. Wie wirkt sich eigentlich eine diversere Belegschaft in der Gesundheitsversorgung auf die Versorgung von PatientInnen? Wir wissen natürlich, wir haben auch Fachkräftemangel heutzutage, vor allem auch sehr stark in der Pflege und zunehmend in vielen Krankenhäusern werden auch viele ausländische Pflegekräfte eingekauft. Wie sehen Sie das Thema? Wie wirkt sich diverse Belegschaft, also in Gesundheitsversorgung, auf die Versorgung von PatientInnen?
Naja, man kann sagen, wie Sie richtig gesagt haben, wir sind auch auf die Zuwanderung von Gesundheitspersonal angewiesen. Werden nicht ausreichend Fachkräfte qualifiziert. Nun ist allerdings unter den aktuell tätigen Menschen, die in den Krankenhäusern, in den Kliniken oder in der Gesundheitsversorgung tätig sind, gibt es ja schon viele Menschen, die zugewandert sind, die vielleicht hier aufgewachsen sind, deren Eltern vielleicht eine Migrationsgeschichte hatten. Also da kann man auch sagen, dass sich diese Diversität der Bevölkerung widerspiegelt. Hinzu kommen aber eben neu zugewanderte Kolleginnen und Kollegen. Und da gibt es, denke ich mal, Unterschiede. Wir können nicht sagen, dass die Gesundheitsversorgung einfach nur dadurch, dass wir eine diversere Belegschaft haben, jetzt plötzlich sehr viel diversitätsgerechter wird. Ja, das passiert natürlich nicht automatisch, ne? Und auch ein Aspekt, der immer wieder praktiziert wurde, es war eine türkische Krankenschwester da, die wurde dann für Übersetzungsdienste eingesetzt. Das ist natürlich nicht der Goldstandard und das ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Wir brauchen strukturierte Vorbereitung und Begleitung bei der Arbeit für die Neuzugewanderten und auch, ich sage mal, ein integratives Teambewusstsein, um zusammen arbeitsfähig zu werden für eine gute Versorgung der Patientinnen. Also da denke ich, ist viel zu tun. Diversitätsgerechtigkeit ist mehr als nur diverses Personal oder von verschiedenen Hintergründen zu haben. Und es reicht eben nicht aus. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Und wir müssen einfach auch noch mal so drüber nachdenken, was brauchen wir eigentlich, um eine gute Versorgungsqualität hinzukriegen. Und dafür braucht es auch politische Vorgaben, Strukturen und Versorgungseinrichtungen, aber auch Gesundheitspersonal, das unterschiedliche Bedürfnisse und Versorgungsbedarfe einer diversen Bevölkerung kennt, darauf eingestellt und orientiert ist, um so einfach auch im System selber gesundheitliche Benachteiligung, was ich am Anfang gesagt habe, ungleiche Gesundheitschancen nicht auch noch durch das Gesundheitssystem weiter zu beeinträchtigen.
Das stimmt. Und Ihrer Meinung nach, welche Herausforderungen und Barrieren gibt es bei der Förderung von Vielfalt und Inklusion in der medizinischen Ausbildung, wenn man sich anschaut, Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal?
Also man kann sagen, dass das Thema bisher kein regelmäßiger Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals ist. Wir haben es in den Pflegestudiengängen, auch in der Pflegeausbildung drin, aber eher so als Randthema und nicht als Querschnittsthema. Und es sind eher freiwillige Angebote für bereits Engagierte, besonders in der Medizin. Da gibt es einige Universitäten, medizinische Fakultäten, die sich da hervortun, die einiges gemacht haben. Aber es sind nach wie vor wenige. Und ein anderer Aspekt ist, es existieren viele verschiedene Projekte, um dieses Thema, was ja eine hohe Relevanz hat, auch Kompetenzen zu entwickeln für den Umgang mit einer diversen, ich sag mal, Patientinnenschaft, aber auch diversen Kolleginnenschaft. Aber es bleibt häufig bei Einzelprojekten. Es gibt wenig Kontinuität und wenn Mittel auslaufen, dann läuft häufig auch die Aktivität aus. Das ist ein großes Problem, was ich sehe und wo einfach unser Anliegen ist, auch mit dem neuen Projekt noch mehr in die Strukturen reinzukommen, in die Strukturen, in die Curricula der Qualifizierung von medizinischem Personal und eben allen Gesundheitsberufen.
Ja, und was glauben Sie also, wie können Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und auch Universitäten der Vielfalt besser gerecht werden und vor allem Diskriminierungsrisiken in der Medizin abbauen? Das ist auch natürlich ein großes Thema, wird nicht gerne darüber gesprochen. Ja.
Heute wird etwas mehr darüber gesprochen, etwas leichter darüber gesprochen, denke ich, als noch vor einigen Jahren. Zunächst müssen wir uns klar werden darüber, dass es sowas wie Diskriminierung gibt, dass es sowas wie Exklusion gibt von bestimmten Leistungen, von bestimmten Zugängen. Und hier muss man einfach auch überlegen, was sind das für Formen von Diskriminierung? Das kann individuell sein, das kann sprachlich sein, das kann auch institutionell sein. Und hier wirklich mit offenen Augen durchzugehen und zu sagen, so, wer kommt denn hier bei uns nicht zu dem, was eigentlich unsere gute Versorgung leisten könnte? Und hier wirklich nochmal zu schauen, was sind das für Formen von Diskriminierung? Das ist das Erste, eine Analyse zu machen und dann wirklich sich die Strukturen anzugucken, wenn es um institutionelle Diskriminierung geht, wie zum Beispiel, wie sieht es eigentlich aus mit dem Einsatz, wenn jemand von Sprachmittlung? Passiert es zufällig oder gibt es dafür Standards und Leitlinien? Gibt es dafür gute Wege und Kanäle, mit denen das organisiert werden kann? Oder ist es abhängig von dem guten Willen einer einzelnen Person? Also da ist es ganz wichtig, denke ich, dass wir hier Strukturen verändern, dass wir strukturelle Bedingungen schaffen, um gleich gute Versorgung ermöglichen zu können. Ja, ich mache es mal an dem Beispiel Sprache fest. Ja, und inzwischen gibt es ein bisschen mehr auch an Literatur über Diskriminierung im Gesundheitswesen. Da ist es einfach nochmal darum, das überhaupt erstmal auszusprechen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt und zu analysieren, wie sieht es eigentlich aus mit Diskriminierung, auf welchen Ebenen findet die statt? Ist das in der Patientenversorgung? Ist es zum Beispiel auch bei der Exklusion von Immigranten oder nicht gut Deutsch sprechenden aus der Forschung, aus der Beteiligung an Studien? Da fängt ja häufig das Problem schon an.
Ja, das haben Sie wirklich sehr gut erläutert. Und welche Auswirkungen hat jetzt diverse Patientinnenpopulation auf die medizinische Forschung und Therapieentwicklung? Ja, da haben Sie schon auch ein paar Sätze dazu gesagt, aber natürlich, je diverser Patientinnen ja, Population ist, es verändert sich auch natürlich auch die Forschung und am Ende auch Therapie. Da haben Sie auch so geschlechtsspezifische Medizin auch was gesagt. Ja, vielleicht.
Naja, wir haben im Moment nach wie vor das Problem, dass Immigrantinnen und auch Menschen, die, sag ich mal, eine Behinderung haben, psychisch krank sind oder wie auch immer, selten angemessen repräsentiert sind in Bevölkerungsbefragungen oder auch in Studien in den Kliniken, wo Surveys stattfinden. Das heißt, wir haben häufig bei Studien vorab definierte Ein- und Ausschlusskriterien. Oft und nach wie vor gibt es das, dass zum Beispiel gute Deutschkenntnisse ein Einschlusskriterium ist. Wir haben auch hier das Problem, dass es unzureichende Forschungsansätze gibt für eine diverse Bevölkerung. Also das heißt, dass Forschende, Wissenschaftlerinnen, ich sage immer, die Zugangsbarrieren liegen bei den Wissenschaftlerinnen und nicht bei den sogenannten schwer erreichbaren Gruppen. Wir konnten selber in unseren Studien mit dem Einsatz von Dolmetscherinnen, aber auch mit Fragebögen, die in verschiedenen Sprachen vorlagen und auch mit der mündlichen Abfrage der Interviews einen sehr, sehr hohen Rücklauf erreichen, bis zu 80%, was ja sonst eher weniger vorkommt. Und ein ganz wichtiges Thema ist, so wie wir das auch aus der Frauengesundheitsforschung kennen, dass wir hier auch Vorgaben haben, würde ich sagen, dass auch die gesellschaftliche Diversität repräsentiert sein sollte in solchen Studien. Ja. Unser Problem ist ja, dass die Gruppen, die aus der Forschung ausgeschlossen sind, die da überhaupt nicht sichtbar sind, natürlich auch in der Gesellschaft und in der Politik unsichtbar bleiben oder dass es hier verzerrte Wahrnehmungen gibt, dass es Stereotypen gibt, die sich einfach festsetzen, weil wir nichts Wirkliches wissen, weil wir die Leute nicht selber einbezogen haben und dass das natürlich auch zu Fehlannahmen führt. Und in der Praxis kann man sagen, haben wir unterversorgte Gruppen und auch nicht Beteiligte. Also hier halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir fortschreiten und hier so ähnlich wie es jetzt im Bereich Gender-Medizin ist, dass man schon sagt, also es braucht eine Begründung, wenn nur ein Geschlecht repräsentiert ist, ja.
Ja, haben Sie da eine Idee, wie können die Stereotype und Vorurteile überwunden werden in der Gesundheitsversorgung?
Ja, ich denke, Stereotype bilden sich ja oft aufgrund von Mythen, von Vorannahmen, von nicht wirklich Wissen. Und da kann die Forschung und müsste die Forschung eine ganz starke Impulse geben. Also es gab, ich sage mal ein Beispiel. Ich habe damals eine Studie gemacht zur Zufriedenheit und Erwartung und Zufriedenheit von türkischsprachigen Patientinnen und deutschsprachigen Patientinnen im Vergleich. Und die Ärztinnen und Ärzte in der Klinik gingen davon aus, dass die Immigrantinnen deutlich zufriedener sein würden. Die Realität war aber ganz anders, denn also noch dazu vielleicht deshalb zufriedener sind, weil sie ja dankbarer sind, dass sie hier so eine gute Versorgung erhalten. So, das war eine komplette Fehlannahme seitens der Ärztinnen und Ärzte da in der Frauenklinik, was wirklich eine Tatsache war, dass die Immigrantinnen deutlich unzufriedener waren, vor allem mit der Patientenaufklärung, aber letztendlich auch mit der medizinischen Versorgung und mit der Pflegeversorgung. Ja. Also das heißt eine Fehlannahme, einfach weil man denkt, die sind anders, die brauchen nicht so viel. Und man ging davon aus, dass die deutsche akademische Patientin höhere Ansprüche hat. Und diese Forschung hat ganz deutlich gezeigt, wenn wir in die Studien auch die Menschen einbeziehen, um die es uns geht, und uns sollte es um alle Patientinnen gehen, dann kriegen wir Erkenntnisse, die auch solche Stereotype und Vorannahmen und Fehlannahmen auch aus dem Weg räumen. Wichtig ist dann natürlich, dass auch solche Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit kommen, in die medizinische Ausbildung kommen, in die Ausbildung von anderem Gesundheitspersonal auch mit aufgenommen werden.
Und wie können zum Beispiel medizinische Fachkräfte kulturelle Sensibilität und Kompetenz entwickeln?
Ja, da
Das
gibt es ja verschiedene Wege. Also ich denke, wie ich gesagt habe, Diversität ist ja Normalität. oft sind Menschen, ob das jetzt angehende Ärzte, Medizinstudierende sind oder was, auch in ihrer Bubble, wie man so schön sagt, und denken, alle sind so wie sie selber und sind dann erstmals konfrontiert, wenn sie dann merken, oh, die Patienten kommen ja aus einer ganz anderen sozialen Schicht, die haben ja teilweise eine ganz andere Herkunft als ich, sind was weiß ich wo aufgewachsen. Und das ist im Grunde von Anfang an, sollte das aus meiner Sicht in die Studiengänge eingebaut werden, wenn sich jemand entscheidet, einen Beruf auszuüben mit Menschen, dann sollte das von Anfang an als Querschnittsthema mit dabei sein, dass unsere Gesellschaft divers ist. Und von daher, das ist der eine Strang, dass es von Anfang an da ist, und wir brauchen auch eine Weiterbildung für die, die bereits tätig sind. Und ich betone es nochmal wieder, nicht nur die Patientinnen in ihrer Diversität, sondern auch die Kolleginnen in ihrer Diversität zu verstehen, zu begleiten, aber auch gleichzeitig die Neuzugewanderten auch, sage ich mal, weiter zu qualifizieren, dass sie gut zusammenarbeiten können in diesen Kontexten, die hier existieren.
Ja, jetzt würde ich vielleicht noch dazu ein sensibles Thema ansprechen. Meinen Sie, dass es vielleicht besser wäre, wenn Repräsentation von Minderheiten mehr in den medizinischen Führungspositionen vertreten wäre und vielleicht hätte das andere Bedeutung?
Ja, also wir kennen das ja aus der Frauenförderung. Das hat ja einiges gebracht. Wir haben inzwischen ja unter den Medizinstudierenden deutlich mehr Frauen als Männer im Studiengang, in den Studiengängen und auch noch in den unteren, sage ich mal, ich glaube, es war bis zur Assistenzarzt, haben wir noch eine relativ hohe Frauenanteil. Allerdings stoßen die auch auf die gläserne Decke. Das heißt, in den Führungsfunktionen haben wir nach wie vor mehr Männer repräsentiert, aber es tut sich was durch Mentoringprogramme und durch verschiedene andere Aspekte der Frauenförderung. Und ich denke, dass das gut wäre, auch hier den Diversitätsblick mit einzubeziehen, um gleich gute Chancen auch auf Führungspositionen zu generieren. Wir haben, ich meine, hier sehen wir dann auch wieder intersektionale Aspekte, ne? Das kommt Geschlecht mit verschiedenen anderen As Komponenten zusammen. Wir haben auch zu tun mit rassistischer Diskriminierung. Das können wir nicht ganz wegleugnen. Ich bin auch der Meinung, dass wir das artikulieren müssen, dass wir das in den Blick nehmen müssen, dass wir nicht einfach so tun sollen, als wenn jeder die gleichen Chancen hätte. Aber wenn wir den Wert von gesundheitlicher Chancengleichheit ganz hoch stellen, dann ist auch Handlungsbedarf da. Und da gibt es auch Wege und Möglichkeiten, um auch empowernd zu wirken und auch Führungspositionen gut zu besetzen durch eine diverse Bevölkerung.
Ja, das klingt sehr plausibel, also zu dem Vergleich, also zur Frauenförderung. Und ich würde jetzt vielleicht die letzte Frage stellen zu dem Thema, welche Fortschritte wurden bereits in Bezug auf Vielfalt in der Medizin gemacht und welche weiteren Schritte sind erforderlich, um eine wirklich diversitätsgerechte und inklusive Gesundheitsversorgung zu erreichen.
Ja, es sind einige Dinge passiert. Ich beschäftige mich seit ungefähr 30 Jahren mit dieser Thematik oder noch länger, weil ich ja auch in der Beratungsstelle gearbeitet habe. Da kann man durchaus sagen, da hat sich ein bisschen was getan. Das hat aber auch was zu tun damit, dass einfach die Generation, die damals Kinder waren, jetzt auch in den Jobs mitsitzen. Das ist ja eine Frage, die Sie auch ganz am Anfang gestellt haben. Aber ein anderer Punkt ist, dass viel von dem, was auch Kolleginnen und Kollegen und Initiativen und Gruppen vorangebracht haben, häufig auf der Projektebene verharrt ist. Das heißt, wir haben bis heute gute Projekte, die gute Vorarbeit geleistet haben. Was uns aber fehlt, sind flächendeckende und kontinuierliche und geregelte strukturelle Veränderungen. Nehmen wir mal das Thema Sprachmittlung. Nach wie vor ist das nicht gut geregelt. Es gibt nach wie vor Menschen, das haben wir jetzt gerade in unserer aktuellen Studie zur Situation geflüchteter Frauen in Schwangerschaft und Geburt feststellen können, dass die Frauen teilweise nicht verstehen, verstanden haben, was bei ihnen passiert, dass Ärztinnen und Ärzte, aber auch Hebammen und Pflegekräfte auch in der Versorgung von geflüchteten Menschen, die keine guten deutschen Sprachkenntnisse haben oder Immigranten, einfach nicht ihren eigenen hohen Ansprüchen an eine Gesundheitsversorgung gerecht werden können, weil es flächendeckende Regelungen oder Instrumente fehlen. Also hier zum Beispiel Sprachmittlung ist auch eine Frage nicht nur von Organisation, sondern auch von Zeit und auch von Finanzierung. Wir haben jetzt gesehen und wir sind auch in dem Bündnis für Sprachmittlung dabei, auch nochmal diesen Appell an unsere Regierung zu verstärken, weil es ja in den Koalitionsverhandlungen drin war, dass die Finanzierung der Sprachmittlung über die GKV abgedeckt werden soll. Also wir brauchen Ressourcen, Strukturen und aus meiner Sicht auch eine klare Haltung dazu, dass jeder das gleiche Recht hat, verstanden zu werden. Und auch für die Mitarbeiter halte ich das für sehr wichtig, auch zu sagen, unter welchen Bedingungen können wir eigentlich gut arbeiten, was brauchen wir dafür? Und Sprache spielt eine zentrale Rolle. Ein anderes Thema, also das mit der flächendeckenden Sprachmittlung, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Es reicht nicht, wenn da irgendeine kleine Initiative, irgendein kleines Modell entwickelt, sondern das muss wirklich auch in die Fläche gehen. Das andere Thema sind die Weiterbildung, über die ich gesprochen habe, und auch die curriculare Verankerung. Auch hier muss das Gesundheitspersonal noch stärker mitgenommen werden und auch kompetent gemacht werden, sich in einer diversen Normalität zu orientieren und auch professionell handeln zu können. Ja. Denn das ist eine wichtige Erkenntnis jetzt aus der ganz aktuellen ProRef-Studie zu den geflüchteten Frauen in Schwangerschaft und Geburt, dass hier auch die Mitarbeitenden sich ja, überfordert fühlen, frustriert sind, letztendlich ihren Arbeitsalltag nicht so gestalten können, wie sie das selber wollen und machen könnten, weil ganz grundsätzliche Dinge fehlen. Ja, wir haben jetzt vielleicht will ich damit schließen, nochmal mit dem Hinweis auf unser Projekt Empowerment für Diversität. Wir wollen hier eine Allianz aufbauen für Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung und wir sind sehr froh, wenn wir viele Mitmacher, Mitmacherinnen in unser Netzwerk aufnehmen können, sodass das, was als gute Projekte startet, dann auch eben in die Fläche kommt. Und wir haben einen deutschlandweiten Ansatz. Das heißt, wir wollen, dass aus kleinen Initiativen oder auch ganz tollen Initiativen, ich sag's mal so, dass wir diese Synergien bündeln und damit zu einer großen Welle kommen in diesem Land, die wirklich nötig ist.
Ja, vielen Dank, Frau Borde. Das haben Sie wirklich jetzt sehr schön abgeschlossen. Es ist auch ein wichtiges Thema, sehr komplexes Thema. Es betrifft uns alle, so wie Sie das schon gesagt haben. Diversität ist Normalität, also jeder soll sich angesprochen fühlen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich Sie jetzt für die Podcast-Reihe gewonnen haben. Sie haben das Thema wirklich sehr schön erläutert mit tollen Beispielen. Ja, ich bedanke mich und ich hoffe, dass wir also weiter zusammenarbeiten.
Ja,
Vielen
gerne. Ich
Dank.
freue mich auch, wenn die Uni Göttingen sich hier in unsere Allianz mit einklingt, sodass wir dann zusammen an einem Strang ziehen können. Also
Ja,
vielen Dank fürs Interview.
ich danke Ihnen auch.